Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, bei euch zu sein und haben es gerade angekündigt bekommen. Heute gibt es ein Thema, eine Themenpredigt. Ich habe mir so, ja, vor ein paar Tagen, als ich mir Gedanken machen musste, Mensch, was nehme ich denn so Online-Predigt für ein Thema, dachte ich ja, am 31. Oktober, das war vorgestern, ist Reformationstag, Reformationsfest, und es wäre doch einmal vielleicht angemessen, darüber zu sprechen, ganz Konkretes aufzunehmen, dieses Thema, kirchengeschichtlich, da was zu angeln und sich Gedanken zu machen, zu erinnern. Ich habe ein Wortspiel draus gemacht mit der Themenformulierung so la la oder soli sola gratia, also nicht soli, sondern sola gratia, Fragezeichen, Gedanken zum Reformationstag. In der Online-Beschreibung zur Predigt, da habe ich einen kurzen Text verfasst, den lese ich euch mal kurz vor. Am 31. Oktober jeden Jahres wird mit dem Reformationstag an den Beginn des Reformationsgeschehens mit und durch Martin Luther ab dem Jahr 1517 erinnert. Die vier reformatorischen Soli nennen vier wichtige Grunderkenntnisse, die für Martin Luther sowohl befreienden als auch Orientierung vermittelnden Charakter hatten. Die Grundlage für diese Erkenntnisse waren Gottes Wort, die Bibel, die Luther damals intensiv durchforschte und dann auch in den nachfolgenden Jahren in die deutsche Sprache übersetzte. Angetrieben von der Sehnsucht nach Klarheit in der Frage, wie wir Menschen in eine heilvolle, intakte Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer, gelangen können, entdeckte Luther den durch Tradition und Leistungsdenken verschütteten Schatz des Evangeliums von Jesus Christus. Wir wollen uns erinnern und anschauen, was die Bibel zu den vier wichtigen Stichworten der Reformation sagt. Allein die Schrift, sola scriptura, allein die Gnade, sola gratia, allein der Glaube, sola fide, allein Christus, solus Christus. Und wir machen uns bewusst, wie wichtig es ist, diesen Schatz von den Staubablagerungen unseres typischen menschlichen Denkens freizuhalten. Soweit die Kurzbeschreibung zum Predigtthema mit der Formulierung und Frage sola la oder sola gratia, möchte ich die Frage an uns stellen, wie ist es denn mit unserem Glaubenswissen und unserer Glaubensgewissheit bestellt? Sola la oder weißt du, worauf du dich verlassen kannst? Kurz nachdem ich das Thema formuliert hatte, dachte ich, eigentlich könnte man über alle vier Solis der Reformation jeweils eine Predigt halten. Aber es ist wie so oft, wenn alles gesagt ist, ist noch längst nicht alles gesagt. Und so wird es auch bei dieser Predigt jetzt wieder sein. Ich greife Schwerpunkte heraus. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wo fängt man eigentlich an bei diesen vier Schwerpunkterkenntnissen der Reformation vor über 500 Jahren? Welches der vier Soli ist denn am wichtigsten? Fängt man bei der Schrift an oder eher bei der Gnade, beim Glauben oder doch besser bei Jesus? Fragen über Fragen. Historisch betrachtet hatte den jungen Mann und Mönch Martin Luther damals viel mehr und viel tiefgründigere Fragen geplagt und umgetrieben. Man müsste sein Leben, seine Lebensprägung, seine Lebensgeschichte und seine Schriften, seine Predigten, seinen Schriftverkehr von damals gründlicher anschauen, um sich in seinen Gemütszustand hineinversetzen zu können, so dachte ich. 1483 geboren. Eine ganze Weile her, wuchs er in einem Umfeld auf, das sehr stark von der Kirche und kirchlichem Leben geprägt war. Das war damals ganz allgemein so, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Die Trennung von Staat und Kirche gab es nicht, sondern die Autorität der Kirche prägte als zentrale Institution viele Bereiche des öffentlichen, des gesellschaftlichen Lebens, auch in politischer Hinsicht. Die Menschen lebten unter dieser Prägungskulisse mehr oder weniger in ständiger Angst vor der Strafe Gottes, beziehungsweise sie suchten nach Möglichkeiten, dieser Strafe zu entgehen. In der Kirche wurde in Latein gepredigt, was nur ein sehr kleiner, gebildeter Personenkreis verstand. Die meisten Menschen hatten keine Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Zum einen gab es nur sehr wenige Bibeln und diese waren vor allem in lateinischer Sprache verfasst. Und zum anderen konnten nur sehr wenig Personen überhaupt lesen und schreiben. Für uns sind das heute recht schwer nachvollziehbare Gegebenheiten. Man tut sich schwer, sich da hineinzuversetzen und sich die Frage zu stellen, was hätte das eigentlich mit mir damals gemacht? Wie wäre es mir ergangen? Gegebenheiten, die Zeit von Martin Luther prägten. Ich dachte so, wir können ganz allgemein daraus lernen, wie wichtig unter anderem, wie wichtig und wertvoll es ist, wenn Menschen lesen, schreiben und rechnen können. Ja, wenn, wie wichtig Bildung allgemein ist und das, was gelernt wird, auch der Wahrheit entspricht. Heute haben wir in Deutschland und Europa bezüglich der Bibel ja ein ganz anderes Problem. Die Bibel ist für jeden Menschen eigentlich zugänglich und die meisten können lesen und schreiben, aber die Bibel wird von vielen fälschlicherweise als ein veraltetes Buch betrachtet, das nichts zu unserem heutigen modernen Leben zu sagen hätte. Aber das Gegenteil ist wahr und der Fall. Die Bibel ist weder modern noch veraltet. Sie ist ewig und darum immer aktuell. So drückte es Martin Luther damals einmal aus. Nun, 2005 kam mal eine der mehreren Verfilmungen der Lebensgeschichte von Martin Luther in die Kinos. In diesem Film, da wird der Versuch unternommen, wurde unternommen, die Geschichte und das Leben Luthers eindrücklich darzustellen. Ich habe nur nachgeguckt im Internetlexikon Wikipedia, da findet man jedoch auch eine ganze Reihe von Hinweisen auf historische Ungenauigkeiten in diesem Film. Und dennoch kann man einen gewissen Eindruck hinsichtlich dessen, was Luther an inneren Kämpfen durchlebt hat und Fragen, die beschäftigt haben, erhalten. Er im Alter von 22 Jahren geriet er als junger Mann in ein heftiges Gewitter und es brachte ihn in solche Todesangst, dass er die heilige Anna anrief, also nicht mit dem Handy, so gab es ja nicht, ja, sondern wie ein Stoßgebet zur heiligen Anna. Und er versprach, ihr Mönch zu werden, wenn sie ihn aus dieser empfundenen Todesnot und Todesgefahr retten würde. Die Anrufung von verstorbenen, besonders vorbildlichen, frommen Menschen war eine Praxis, die Martin Luther damals ungeprüft von der kirchlichen Lehre übernommen hatte. Und so kam es dann tatsächlich, dass er kurze Zeit später in den Augustinerorden eintrat. Als Mönch, da wollte er sein Leben ganz in den Dienst Gottes stellen. Er strebte damit ein besonders Gott wohlgefälliges Leben an. Aber je mehr er sich mit großem Ernst diesem Vorsatz widmete, umso schlechter erging es ihm. Überall sah er bei sich Versagen und Unvollkommenheit. Je mehr er sich bemühte, dem biblischen Maßstab zu entsprechen, umso mehr erkannte er seine Sündhaftigkeit vor Gott und Menschen. Und nun, so dachte ich mir, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, gibt es an der Stelle schon einen sehr interessanten Aspekt. Man muss Martin Luthers Leben gar nicht bis in den hintersten Winkel durchleuchten, um ihn an der Stelle zu verstehen, finde ich. Denn jeder Mensch, der mit diesem Vorsatz unterwegs ist, es Gott recht zu machen, ja, der wird eine ähnliche Erfahrung machen. Diese Erfahrung ist auf eine Weise eine wichtige, finde ich. Wenn wir sie nicht kennen, dann verstehen wir auch nicht wirklich, welchen Schatz und welchen Reichtum Martin Luther letztendlich beim Lesen der Bibel mit dem Evangelium entdeckte. Dass die Mehrheit der Menschen in Europa diese Schwierigkeiten des jungen Martin Luther gar nicht nachvollziehen können und nachempfinden, hat schlicht und einfach mit der Tatsache zu tun, dass sie die Bibel nicht lesen und den Maßstab Gottes gar nicht kennen, geschweige ihn als verbindlichen Maßstab für das eigene Leben zu betrachten. Zur Zeit von Martin Luther, da war es dem Großteil der Bevölkerung nicht möglich, die Bibel zu lesen. Die Menschen waren angewiesen auf das, was ihnen von den gelehrten Kirchenvertretern gesagt wurde. Und damit konnte die Kirche Dinge lehren, die nicht immer dem entsprach, was die Bibel sagt. Beispielsweise, dass man auf das Ergehen bereits verstorbener Menschen positiven Einfluss nehmen könne, wenn man der Kirche Geld spendet. Nach dem Motto, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fakefeuer springt. Stichwort Ablasshandel. Heute jedoch wird die Bibel grundsätzlich in Frage gestellt. Und darum kennen und anerkennen sie viele Menschen überhaupt nicht. Und deshalb möchte ich im Sinne des Reformationstages zunächst das erste der vier Soli mit uns in Betracht ziehen. Sola Scriptura, allein die Schrift. Martin Luther erhielt im Rahmen der Reformation damals fest, nicht die Tradition der Kirche, nicht menschliche Ideen sind der Maßstab und Orientierung für uns, sondern allein die Schrift. Allein die Bibel, sowohl Altes wie auch Neues Testament. Allein die Schrift. Und das bedeutet auch für uns heute, allein die Bibel gibt uns verlässliche Auskunft über die ganz wesentlichen Fragen unseres menschlichen Daseins. Woher kommen wir? Was ist der Sinn unseres Daseins? Was gibt unserem Leben Identität, Würde und Bedeutung? Wie funktioniert das Menschsein im Sinne des Erfinders? Was ist richtig und was ist falsch? Was ist in diesem Sinne dann auch Schuld und Übertretung des Maßstabs, als Schuld und Übertretung des Maßstabs zu sehen? Was macht diese Schuld bzw. Sünde mit uns Menschen? Können wir unsere Schuld wieder loswerden? Wie geht Gott mit dem Menschen, mit einem Menschen um, der nach seinem Maßstab als schuldig befunden wird? Und warum sind wir sterblich? Woher kommt das Böse in der Welt? Woher kommt das Leid? Was kommt nach dem Tod? Alles ganz wichtige Fragen, die Menschen mehr oder minder unterschwellig, aber doch ganz zentral beschäftigen und beschäftigen müssten. Dass die Bibel Auskunft zu all diesen Fragen und Themen gibt, davon war Martin Luther überzeugt. Und bevor wir uns um den Sinn und die Bedeutung der Reformation Gedanken machen, muss dieser Aspekt auch für uns die klare Voraussetzung sein. Reformation, das bedeutet von seinem Wortlaut her ja so viel wie wieder in die ursprüngliche Form bringen. Reformation. Luther wollte zurück zum Ursprünglichen, zurück zu dem, was die Bibel sagt. Wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest, stellt man fest, dass das auch das Selbstverständnis der Bibel ist. Vom ersten Blatt bis zum Ende ist es eine fixe, unverbrüchliche Annahme, die Bibel ist Gottes Wort und dieses Wort ist absolut verlässlich. Davon sind die Propheten des Alten Testaments ausgegangen. Sie haben keine eigenen Ideen dem Volk Israel weitergegeben und gepredigt, sondern sie haben Gottes Wort gesagt, im Auftrag Gottes. Der Apostel Petrus, der schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20 und 21 an die Christen in Rom, schreibt ihnen, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift, er meint das Alte Testament, und keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch hat dieses jüdisch-religiöse Denken geprägt. Mit dem Wort Gottes musste man deshalb äußerst sorgsam und gewissenhaft umgehen, und es durfte kein Pünktchen bei der Übertragung und Abschrift von Schriften verloren gehen. Deshalb ist die biblische, sprich jüdische Art der Überlieferung von Texten die verlässlichste Quelle der Antike überhaupt. Und Jesus, genau so wie die Apostel, haben die Schriften des Alten Testamentes an keiner Stelle in Frage gestellt. Wenn wir die Streitgespräche von Jesus mit den Schriftgelehrten anschauen, so hat er immer mit der Schrift argumentiert. Oder wenn die Apostel in ihren Lehrbriefen an die jungen Christengemeinden geschrieben haben, dann haben sie mit der Schrift, mit dem Wort des Alten Testamentes argumentiert und begründet und das Evangelium von Jesus Christus erklärt und verteidigt. Oder als den Juden in Beröa durch den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter Silas die Botschaft von Jesus verkündigt wurde, da lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 11, und sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Diese Leute fragen sich also, ob das wirklich sein kann, wie ihnen von verschiedenen Stellen aus dem Alten Testament erklärt wurde, Jesus ist der vor langer Zeit schon verheißene Messias, der jetzt gekommen ist, um Israel zu retten. Aber so fragten sie sich, wie kann denn dieser Jesus ein König sein, der rettet, wenn er doch wie ein Schwerverbrecher hingerichtet wurde am Kreuz? Geht es tatsächlich bei dieser Rettung um die Rettung von Sünde und Schuld und weniger um die Befreiung von äußeren Umständen, sprich also der Befreiung von der römischen Besatzungsmacht damals? Das haben sie sich alles gefragt. Kann es denn wirklich sein, dass Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist? Ist das nicht alles eine große Lüge? Und sie durchforschten das Alte Testament und erkannten, oh ja, das sind ja Dinge, die Gott durch die Propheten angekündigt hatte. In Bildern und einer Sprache, die freilich auch vieles offen ließen, wie das einmal konkret aussehen würde. Aber nun, da Jesus gekreuzigt und auferstanden und von seinen Jüngern als der Retter verkündigt wurde, sahen sie plötzlich ein wunderschönes Gesamtbild, bestehend aus vielen Puzzleteilen alttestamentlicher Aussagen und Prophezeiungen. Plötzlich wurde vieles klar und sie nahmen im persönlichen Glauben Jesus als ihren Retter und Erlöser an. Und damit habe ich jetzt auch ein paar Erkenntnispunkte gestreift, die für Martin Luther von großer Bedeutung waren. Als Mönch begann er sich ja intensiv mit der Bibel zu befassen und erkannte, ich entspreche nicht dem Maßstab Gottes. Mein Leben ist voller Schuld. Zunächst hat er die biblische Botschaft in diesem Zusammenhang missverstanden und er hatte gedacht, er müsse sich nun sehr bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Und ich wiederhole mich ausnahmslos, jeder, der den biblischen Maßstab kennenlernt und ihn mit ganzem Entschluss zu leben versucht, der fühlt sich verstanden, wenn er diese Phase in Luthers Leben betrachtet. Nur wer den Maßstab Gottes kennt, kommt in Gewissensnot. Nur wer versucht, nach diesem Maßstab zu leben, landet bei der Erkenntnis, dass er das in eigener Kraft nicht vollbringen und leben kann. Und dann studierte Martin Luther den Römerbrief des Apostel Paulus. In diesem langen Brief entfaltet Paulus genau diese Themen und Fragen, die Luther umtrieben. Und ich stelle mir vor, wie er sich beim Lesen immer wieder sehr gut verstanden fühlte und Aha-Erkenntnis und Erlebnisse hatte. Paulus schreibt zu Beginn dieses Römerbriefes schon vom Maßstab Gottes. Und er zitiert dabei aus einigen Stellen des Alten Testamentes. Und in Kapitel 3, Vers 23 hält er dann als Zusammenfassung quasi einer Beweisführung fest, es gibt keinen wirklichen Unterschied, Leute, zwischen Juden, die den Maßstab Gottes kennen, und den Heiden, Nicht-Juden, die mit Gott nichts am Hut haben, die sein Gesetz nicht kennen. Alle werden als schuldig vor Gott erwiesen und erkannt. Das ist die erste Erkenntnis, die ein Mensch nötig hat. Ich bin schuldig vor Gott. Irgendetwas stimmt jedenfalls nicht mit mir. Es müsste eigentlich alles ganz anders sein. Die Gebote Gottes sind ja gut. Und wenn wir in den 10 Geboten die Zusammenfassung des guten Maßstabes Gottes sehen, so kann man bis zum heutigen Tag sagen, ja, wenn die Menschen so leben würden nach diesem Maßstab, dann hätten wir ja Himmel auf Erden. Ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht neidisch sein auf das, was dein Nächster hat, und anfangen da mit Missgunst unterwegs zu sein und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen, aber wer diesen Maßstab liest und wenn man den dann noch vielleicht mit der Bergpredigt ergänzt oder im Zusammenhang liest, Matthäus Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt von Jesus, in der er im Grunde genommen diese 10 Gebote auslegt, für den wird ganz klar, ja, das wäre schon super, wenn Menschen so leben würden, aber so leben wir nicht, so sind wir nicht. Man muss den Maßstab kennenlernen und sich damit befassen. Es ist wie bei einer Untersuchung beim Arzt. Der Arzt prüft beim Gesundheitscheck, ich war kürzlich auch mal wieder dort, auf Herz und Nieren, wie wir sagen. Und wenn er dann feststellt, dass etwas nicht stimmt in unserem Körper, dann meint er es ja gut mit uns. Auch wenn uns das zunächst nicht gefallen mag. Auch wenn da vielleicht einer wäre, dem zunächst der Gedanke kommt, wäre ich doch zu Hause geblieben. Diese blöde Untersuchung, gehst du gesund zum Arzt und kommst krank nach Hause. Ja, das ist doch alles bescheuert. Der kann mich mal mit seiner Diagnose, Krebs, der sieht mich nicht wieder, dieser Blödmann. Das wäre doch intelligent, oder? Ja. Nein, das wäre nicht intelligent. Aber es ist verständlich, es ist erstmal eine unangenehme Situation, aber der Arzt will einem ja helfen und deshalb muss er diese Diagnose stellen. Der Arzt meint es doch gut, er muss diese Diagnose stellen. So ist es auch mit der Schrift, so ist es auch mit der Bibel. Du kannst dich darauf verlassen, dass dir da die Wahrheit über unser Menschsein gezeigt wird. Es ist zunächst unangenehm, unter dem Eindruck zu stehen, dass etwas nicht stimmt mit uns. Aber es ist Teil der Liebe Gottes, dass er uns den Spiegel vor Augen hält und uns sagen lässt, wie es um uns bestellt ist. Das war das Leiden auf gewisse Weise von Martin Luther. Aber er hat dann weitergelesen im Römerbrief und festgestellt, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Eine Lösung, nämlich Erlösung. Ich zitiere noch einmal Römer 3, 23, 24, jetzt im Originalwortlaut. Römer 3, 23 und 24. Da schreibt Paulus, denn es ist hier kein Unterschied, er spricht von Juden und Heiden. Sie sind allesamt Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, oder wörtlich übersetzt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die ihnen Gott zugedacht hatte. Und jetzt geht's aber weiter. Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Nach der unbestechlichen göttlichen Diagnose schreibt Paulus sogleich auch von der heilenden und helfenden Medizin für unsere Sündenkrankheit und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Da steckt ja sehr viel drin in dieser Aussage von Paulus. Ohne Verdienst können wir wieder richtig werden vor Gott. Ganz geschenkweise meint das. Und diesen Aspekt hat Luther mit der Formulierung sola gratia festgehalten. Allein die Gnade. Sola gratia. Und werden ohne Verdienst gerecht, schreibt Paulus. Sprich, wenn es um deine Rettung geht, dann kannst du diesbezüglich keine eigene Leistung geltend machen. Wenn es um diese Frage geht, wie kann ich vor Gott schlussendlich bestehen, wenn er das Gericht über mein Leben spricht? Es geht um Vergebung. Gott will uns vergeben. Er will uns helfen. Er kommt in Jesus, seinem geliebten Sohn, selbst auf diese Erde, zeigt sozusagen das Gesicht Gottes. Er macht das Wesen Gottes für diejenigen, die ihm begegnet sind, begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus begegnet Menschen, er berührt die Kranken, er heilt sie, er befreit diejenigen, die von dunklen Mächten geplagt werden. Und diejenigen, die meinen, mit ihnen wäre schon alles in Ordnung, weil sie sich so fromm bemühen, die konfrontiert er teilweise scharf. Aber über allem steht sein Anliegen, wie es im Lukas-Evangelium einmal von Jesus berichtet wird. Das sagt er, Lukas 19, Vers 10. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Jünger Johannes, der schreibt in Johannes 1, Vers 14 über Jesus, das Wort Gottes, es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sein Wesen, seine Art, meint es, wunderbar, eindrücklich, von göttlicher Schönheit und Reinheit geprägt. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mit Karfreitag und Ostern, da erinnern wir uns jährlich an das, was dann am Ende dieser menschlichen Mission von Jesus kam. Er wurde durch Intrigen vor dem römischen Gesetz und Gericht angeklagt und zu dieser grausamen, qualvollen Hinrichtung am Kreuz verurteilt. Eine einzige Katastrophe zunächst für alle, die an ihn geglaubt hatten. Doch am dritten Tag die Auferstehung von den Toten. Und Jesus begegnet seinen noch völlig verwirrten und verstörten Jüngern. Etwas später begegnet er über 500 Personen auf einmal, berichtet uns die Bibel. Als Auferstandener ist er mit seinen Jüngern. Er lässt sich anfassen. Sie dürfen ihn begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus lebt, er ist es wirklich. Und dann erklärt ihnen Jesus, dass sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung Erfüllung von biblischer Prophetie war und dass all dies geschehen musste, denn dies war die notwendige Erlösung, Erlösung von Schuld und Sünde. Erlösung nicht nur für Israel, sondern für die der ganzen Welt. Und wir gehören auch mit dazu. Wie hat es Paulus in Römer 3, 24 beschrieben? Und werden ohne Verdienst gerecht, richtig im Sinne Gottes, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Erlösung, man kann dieses Wort auch mit Loskauf übersetzen. Jesus hat den Loskaufpreis für uns Menschen bezahlt, damit wir von unseren Sünden, von unserer Verlorenheit loskommen können. Weil Gott absolut heilig und sündlos ist, kann kein Mensch, so wie er von Natur ist, mit Gott in Verbindung kommen. Da hilft auch kein Yoga und kein Tai Chi und Qigong und was es da alles im großen esoterischen Angebot unserer Zeit gibt. Da machen Menschen Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt, aber nicht mit Gott. Und sie werden noch tiefer verstrickt in die Mächte der Finsternis. Wir Menschen brauchen Vergebung unserer Schuld, um in die Verbindung mit dem lebendigen Gott kommen zu können. Ohne Vergebung gibt es keinen Weg zu Gott und keinen Weg in den Himmel. Ohne Vergebung kann man weder wirklich gut leben noch sterben. Ohne Vergebung bleibt der Mensch in Trennung, getrennt von dem, der das Leben ist, getrennt von dem, der die Liebe in Person ist, getrennt von dem, der die Wahrheit in Person ist. Wir brauchen Vergebung. Und diese Vergebung gibt es. Es gibt sie gratis, hat jemand gesagt, aber nicht kostenlos. Denn es hat Jesus, den Sohn Gottes, ein großes Leiden und sein Blut und Leben gekostet, um den Preis für die Schuld der ganzen Menschheit aller Zeiten zu bezahlen. Als damals Jesus sterbend am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da war dieser Preis bezahlt und die Erlösung vollbracht. Kein Ablasshandel, keine noch so große Spende an ein Wohltätigkeitswerk, keine guten Taten, kein Bemühen um ein gottgefälliges Leben, auch keine Selbstbestrafung, wie sie damals Luther ja als Mönch vollzogen hat, und kein asketischer Lebensstil, schlicht kein menschliches Werk kann etwas zu unserer Rettung und Erlösung beitragen. Luther hielt fest, sola gratia, allein die Gnade. Was meint das Wort Gnade eigentlich? Gnade spricht vom unverdienten Handeln Gottes uns Menschen zugut. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er nicht will, dass auch nur ein Mensch von ihm getrennt bleiben muss. Er kommt in diese Welt, er zieht sich unsere Schuld an in Jesus Christus und er lässt das Gericht über die Schuld einer ganzen Welt über sich selbst ergehen. Über alles, was die Bibel böse nennt. Der Prophet Jesaja, er sieht den leidenden Gottesknecht schon 700 Jahre vor Christus und schreibt in Jesaja 53, ich zitiere die Verse 2 bis 6, schreibt er und sagt, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, das kann man nicht anschauen. Für wahr, so wird ihm dann klar und spricht er prophetisch aus, was ist tatsächlich geschehen. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Egotrip, Orientierungslosigkeit. Aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Gott nimmt die Sünde des Menschen ernst. Er kann sie nicht einfach unter den Tisch wischen oder ein Auge zudrücken. Nein, Schuld bedarf der Sühne. Und Jesus hat am Kreuz die Schuld aller Welt, aller Zeiten, aller Menschen gesühnt und bezahlt. Das war der Rettungsplan Gottes für uns Menschen. Er hat ihn auf diese Weise in Jesus verwirklicht. Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 8, da hält der Apostel Paulus überwältigt fest, Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 8, sagt, Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, also besonders vorbildlicher Mensch, meint er, um des Guten willen, also jemand, ein Wohltäter oder der mir schon etwas sehr Gutes getan hat, mich gerettet hat, ja, für den wagt er vielleicht sein Leben. Aber was macht Gott? Das ist ja unglaublich, will Paulus sagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir Menschen Gott gegenüber noch feindlich gesonnen waren, hat er dennoch seine ganze Liebe in die Waagschale für uns geworfen, so ergänzt es Paulus in Vers 10. Er hat in Jesus die Erlösung vollbracht. Die Schuld ist bezahlt, alles erledigt. Gott hat den Weg zu sich selbst frei gemacht. Jeder ist eingeladen, jeder darf kommen. Jesus ist der Weg in ein neues Leben, in die Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, das aus der Vergebung und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben darf. Was für ein Geschenk. Martin Luther freute sich, als er diesen Schatz entdeckte, nach der bedrückenden Wahrheit der Diagnose über sich selbst und alle Menschen entdeckte er nun die himmlische Medizin und als bereitstehendes Geschenk des Evangelium, die gute, die erfreuliche Nachricht von Jesus Christus. Er erkannte, dass er dieses Geschenk im Vertrauen dankbar annehmen durfte. Ich zitiere ihn, Martin Luther, wie er von diesem Erleben berichtet, einen Ausschnitt davon, irgendwo in einer Schrift schrieb er das nieder. Ich aber, schreibt er, der ich so untadelig, ich auch als Mönch lebte, mich vor Gott als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen fühlte und nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein, liebte Gott nicht. Ja, ich hasste vielmehr den gerechten und die Sünder strafenden Gott und empörte mich im Stillen gegen Gott, wenn nicht mit Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren und sagte, als ob es nicht genug sei, dass die elenden und durch die Ursünde auf ewig verlorenen Sünder durch jede Art von Unheil niedergedrückt sind, durch das Gesetz der 10 Gebote, vielmehr Gott nun auch durch das Evangelium noch Schmerz zum Schmerz hinzufügt und uns mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn zusetzt. So wütete ich mit wildem und verwirrtem Gewissen, und dennoch klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an. Hat also einen Römerbrief gelesen, ja, und sich gefragt, verschmacht denn vor Durst herauszubekommen, was der heilige Paulus wolle, bis ich durch Gottes Erbarmen Tage und Nächte darüber nachsinnend meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Wörter richtete, nämlich, das ist jetzt Römer 1, Vers 17, die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Dabei kann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich durch den Glauben. Und dass dies der Sinn sei, durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neugeboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu sein. Soweit das Zitat von Luther, alte Sprache, nicht ganz leicht zu verstehen und auch inhaltlich sehr reich. Wenn man so will, kam Martin Luther an dieser Stelle zum Glauben an Jesus Christus. Denn an diesem Punkt war ihm völlig klar geworden, dass man mit den eigenen Werken nicht zu Gott sich emporarbeiten kann. Nein, wer auf diesem Trip ist, findet zu keiner Gewissheit, sondern nur zur Erkenntnis der und dem Eindruck der Verdammnis. Aber was Christus in Kreuz und Auferstehung getan hat, das genügt vollkommen. Denn es ist sein göttliches, vollkommenes Werk. Und als der Auferstandene will er zudem in Gestalt des Heiligen Geistes im Glaubenden Wohnung nehmen und wollen und vollbringen nach Gottes Wohlgefallen wirken. So schreibt Paulus das noch im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Vielleicht hört heute jemand diese Botschaft des Evangeliums zum ersten Mal und er fragt sich, was er mit dieser wunderbaren Botschaft der Gnade Gottes und seiner Vergebung machen will und soll. Ich will dich ermutigen. Wenn du es noch nie getan hast, Nimm die Vergebung an. Glaube an Jesus Christus, der auch deine Schuld bezahlt hat. Vertraue dich ihm an und sag ihm, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich auch für mich ans Kreuz schlagen lassen hast, um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu lösen. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Ich will dir gehören. Ich will dieses Geschenk der Vergebung und des neuen Lebens annehmen. Ich bring dir meine Schuld, mein Leben, alles, was dazu gehört. Dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Die Bibel sagt und verspricht, wer den Namen des Herrn, da ist Jesus gemeint, als Retter, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und die Bibel berichtet an verschiedenen Stellen davon, wie Menschen das getan haben. Und auch heute findet man viele aktuelle Berichte, unter anderem auch im Internet, zum Beispiel auf ERF Mensch Gott, einer Sendereihe des Evangelium-Rundfunks. Da berichten Menschen, wie sie zu Jesus finden durften und ein neues Leben fanden. Da könnte ich stundenlang zuhören. Das sind so spannende, berührende Geschichten der Liebe Gottes. Aus Gnade, durch Glauben an Jesus finden wir zur Vergebung und zum neuen von Gott geschenkten Leben. Luther hielt in seinem dritten Sola fest, Sola Fide, allein der Glaube. Was bedeutet es jetzt zu glauben? An Jesus zu glauben. Der Apostel Paulus verwendet diesen Begriff gerade im Römerbrief und Galaterbrief recht häufig und er macht deutlich, dass der Mensch eben nicht durch des Gesetzes Werke gerecht vor Gott wird, sondern durch den Glauben an Christus. Und dabei bezieht er sich in dieser Formulierung insbesondere auf eine Geschichte im Alten Testament mit Abraham, 1. Mose 15, Vers 6. Da heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, 6. Im Hebräischen, so habe ich mir sagen lassen, bedeutet der Begriff Glaube an dieser Stelle so viel wie sich festmachen in. Sich festmachen in Gott und seiner Zusage. Ihm vertrauen. Sich verlassen auf ihn. Es geht um die Frage, wonach greife ich? In der Fragestellung, wie ich vor Gott richtig bin und gerecht sein kann. Wohin gehen meine Gedanken? Wo finde ich Halt und Sicherheit? Wenn ich an der Stelle nach mir greife, nach dem Motto Hand aufs Herz, wie steht's um dich? Dann glaube ich an mich selbst und das ist das Gegenteil von dem rettenden Glauben an Jesus. Ich glaube an Jesus, den für mich gekreuzigten, auferstandenen Herrn. Das meint, ich greife nach ihm. Ich strecke mich nach ihm aus. Nur bei ihm finde ich Sicherheit halt. Nur in dem, was er für mich getan hat und was er als der Lebendige für mich ist und in mir wirkend sein will. Auf ihn ist Verlass. Bei ihm finde ich Rettung und Gewissheit. Glaube meint Vertrauen. Im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 und 9, da beschreibt der Apostel Paulus nun auf schöne Weise, dass dieser Glaube ein Geschenk ist. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, nicht damit sich jemand selbst auf die Schulter klopfe, ja. Nicht, damit sich jemand rühme, damit sich nicht jemand rühme, schreibt Paulus. Wenn man den Vorgang des zum Glauben Kommens eines Menschen genauer anschaut, dann wird klar, dass der Glaube nicht ein Werk ist, sondern ein Geschenk Gottes. Denn es geht um Vertrauen. Und Vertrauen kann ich nur dem Vertrauenswürdigen. Wenn ich aber jemanden als kompetent und vertrauenswürdig in einer Situation, in der ich auf Hilfe angewiesen bin, erkenne, dann vertraue ich mich dieser Person ganz selbstverständlich an. Also wenn auf der Armaturenanzeige meines Autos das Symbol aufleuchtet, sofort anhalten und mit einer Fachwerkstatt Kontakt aufnehmen, dann werde ich nicht einen Bäckermeister anrufen oder einen Musiker, sondern den ADAC oder meinen Kfz-Meister. Es ist keine Herausforderung, Hilfe anzunehmen, wenn ich weiß, das sind Fachleute, denen kann ich absolut vertrauen. Und Jesus ist als wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich der absolute Fachmann, wenn es um die Rettung von uns Menschen geht. Er ist Retter von Berufswegen. Er ist die für uns aktiv gewordene Liebe Gottes. Es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger wäre als er. Darum, wenn ein Mensch nicht glaubt, dann glaubt er deshalb nicht, weil er Jesus noch nicht erkannt hat als den, der er ist. Deshalb beten wir ja für Menschen, dass der Heilige Geist an ihren Herzen wirkt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. In einem Lied, da heißt es, wer Jesus im Glauben am Kreuz erblickt, der wird heil, der erfährt Rettung zur selbigen Stund. Und Fritz Berger, der Gründer vom Brüderverein und jetzt später GFC, Gemeinde für Christus, der sagte einmal, wüssten's doch die Leute, wie es bei Jesus ist. Sicher würde heute jeder noch ein Christ. Sagte er in einer Situation, in der er selbst ganz überwältigt war von dieser Realität der Liebe Gottes, die er in Jesus am Kreuz unter Beweis gestellt hat. Der Widersacher Gottes, der Teufel, er versucht dieses Evangelium durch Zweifel, Infragestellung und Leistungsdenken ständig zu verdunkeln. Aber Jesus ist stärker als jede Finsternis, Macht der Welt. Deshalb wollen wir ihn bitten, Herr Jesus, öffne du dieser und jener Person in meinem Umfeld die Herzensaugen für dich. Wirke, dass sie dich als den Retter erkennen und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Martin Luther hatte noch einen vierten Schwerpunkt in der Reformation festgehalten, schon manches auch dazu gesagt, allein Jesus Christus, solus Christus. Zu seiner Zeit wurde behauptet, man brauche noch die Vermittlung Marias, der Mutter von Jesus, um die Gnadengaben Gottes zu empfangen. Außerdem der Ablasshandel, den ich schon ja erwähnt habe. Und es wurden verstorbene Christen, die als besonders vorbildlich galten, als Heilige verehrt und angerufen. So hatte Luther ja selbst in diesem eingangs erwähnten schweren Gewitter die heilige Anna angerufen. Beim Lesen der Bibel wurde ihm klar, dass die Bibel an keiner Stelle von so einer Praxis berichtet. Hat er dann auch vom Zölibat festgestellt, dass die Bibel da ganz andere Dinge drüber sagt. Und beim aufmerksamen Lesen der neutestamentlichen Lehrbriefe können wir mit Martin Luther erkennen, dass allein Jesus Christus der Retter ist und dass dieser Jesus vollkommen ist und deshalb vollkommen ausreichend ist zu unserer Rettung. In unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft, da besteht die große Gefahr wiederum, den Alleinanspruch von Jesus in Frage zu stellen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 13, da können wir beim Bekenntnis, dem Bekenntnis von Petrus, dem Apostel, zuhören, der eine radikale Aussage macht. Er sagt diesen Schriftgelehrten und hohen Priestern und dem Hohen Rat, gegenüber dem er sich verantworten muss, diese höchst provokante Aussage und dieses Bekenntnis. In keinem anderen ist das Heil, die Rettung, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als allein der Name von Jesus Christus. Diese Aussage hört sich heute für viele intolerant und fundamentalistisch an, doch es gibt nur eine Wahrheit und die ist wahr, egal wie oft man sie in Frage stellt. Es gibt nur einen wahren Retter und Erlöser, Jesus allein, Solus Christus. Durch die Kirchengeschichte hindurch kann man die Entwicklung von Irrlehren immer wieder auf diesen Punkt zurückführen. Es wurde zu Jesus noch ein Plus dazu gemacht. Da hieß es dann so oder so ähnlich, ja, schon richtig, dass Jesus der Retter ist, aber wenn du diese Rettung wirklich erfahren willst, dann musst du erstmal noch dies oder jenes haben oder tun. Ob Maria und die Heiligen in der kirchlichen Tradition oder der Ablasshandel oder im Judentum die Beschneidung und die Verpflichtung unter das Gesetz oder dass gesagt wird, du musst dich zuerst bemühen um ein gottgefälliges Leben und wenn du deine Ernsthaftigkeit unter Beweis gestellt hast, dann kannst du auf die Gnade Gottes in Jesus hoffen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Stapel Bücher eingeschweißt bei uns vor dem Haus am Schaukasten liegen gehabt, habe ich mir die durchgelesen. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Genau nach diesem Motto. Du musst ja zuerst mal zeigen, dass du dessen würdig bist. Und also mit der Bibel wird da dann noch auch argumentiert und verdreht. Unglaublich. Oder ganz allgemein kann es geschehen, wenn man das, was nur der Heilige Geist in gesunder Weise in einem Menschen als Frucht bewirken kann, wenn man das zur menschlich zu erfüllenden Forderung macht. Das ist auch Gesetz, das ist auch zu Jesus ein Plus der menschlichen Leistung sozusagen dazu gemacht. Wir dürfen bis zum heutigen Tag dankbar sein dafür, dass Martin Luther festgehalten hat, allein Christus, solus Christus, er genügt in seinem unausforschlichen Reichtum und muss nicht durch menschliches Bemühen ergänzt werden. Wer diesen Gedanken vertiefen will, möge den Kolosserbrief studieren, sage ich jetzt nochmal dazu. Allein die Schrift sola scriptura, allein die Gnade sola gratia, allein der Glaube sola fide, allein Christus solus Christus. Wir dürfen uns dankbar am Reformationsfest erinnern an diese wichtigen Wahrheiten, die Martin Luther aus tiefer innerer Not beim Durchforsten der Bibel finden durfte. Wir können im Blick auf die Lebensgeschichte, und damit möchte ich abschließen, wir können im Blick auf die Lebensgeschichte Martin Luthers aber auch festhalten, dass sein Leben nicht frei von Irrtümern war. Ich will es einmal gewagt so formulieren, hätte er den Römerbrief von Kapitel 9 bis 11 genauso gründlich studiert wie von Kapitel 1 bis 8, so hätte er wohl im fortgeschrittenen Alter sich nicht dazu hinreißen lassen, Hetzschriften gegen Juden zu verfassen, die in unserer deutschen Geschichte unter anderem von den Nationalsozialisten furchtbar missbraucht wurden, um letztendlich Judenhass und den Holocaust zu rechtfertigen. Wir müssen bei unserer Bibelauslegung und bei der Einordnung auch des Zeitgeschehens immer nah bei Jesus und demütig bleiben. Mir scheint das Gebet bzw. der Satz, den ich kürzlich von jemandem hörte, ganz angemessen. Herr, lehre mich bedenken, dass ich mich irren könnte. Unsere Erkenntnis ist mindestens genauso Stückwerk wie die von Luther und anderen Christen im Laufe der Gemeindegeschichte. Dennoch dürfen wir den Schatz, den Martin Luther unter dem Staub von Tradition und Irrlehre neu entdeckt und gehoben hat, dankbar erinnern und so gut wir es verstehen, vom Staub unserer rein menschlichen Gedanken freihalten. Sola Scriptura, allein die Schrift, sola Gratia, allein die Gnade, sola Fide, allein der Glaube, solus Christus, allein Jesus Christus. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen für das, was du in unserer deutschen Geschichte durch Martin Luther geschenkt hast, mit dem Erkennen in dem Suchen und Finden von dir, von deinem wunderbaren Evangelium. Ich danke dir für diese frohmachende und freimachende Botschaft. Und ich danke dir, dass auf dein Wort Verlass ist und dass du uns ganz entgegenkommst, dass es keiner Leistung von uns bedarf, sondern dass wir uns in deine Arme vertrauensvoll fallen lassen dürfen, dir uns anvertrauen, dir glauben, dieses Geschenk der Vergebung annehmen dürfen. Und danke, dass du gestern und heute und derselbe in Ewigkeit bist und bleibst und dass auch heute noch Menschen deinen Namen anrufen dürfen und gerettet werden. Danke, dass es auch noch geschieht. Und wir bitten dich, lassest du auch in dieser Zeit, die dunkler wird, immer mehr Menschen erkennen. Du bist das Licht der Welt. Du bist die Hoffnung. Du bist der Retter von Sünde und Schuld und von ewiger Verdammnis. Ich danke dir, dass du der feste Anker unseres Lebens bist und sein willst, der bis in die Ewigkeit hineinreicht, dass wir mit dir leben und auch sterben können. Wir beten dich an. Danke für deine Gnade und Liebe. Amen.